Ja, den ganzen Herzschlag Gottes kriege ich nicht hin, aber ich habe dich ja richtig verstanden. Gut. Es war eine sehr gut gefüllte Woche, die letzte Woche für mich. Ich hatte eine Einladung nach Lissabon, dort zu predigen, am letzten Wochenende, auf einer Konferenz. Ich sage das einfach mal jetzt hier, das Herz fließt über. Wie ihr wisst, ist meine Frau Portugiesin und auch schon viele Jahre irgendwie mit dem Land verbunden. Und das war, passte mir eigentlich in den September nicht so gut rein, weil der sowieso schon so voll war. Aber da konnte ich nicht Nein sagen, als die Anfrage vor einiger Zeit kam. Carsten Mantai und Katharina Mantai waren meine Gastgeber. Ich weiß nicht, ob ihr von ihnen mal gehört habt. Sind ja auch Missionare der Felberter Mission. Und darüber lief das auch. Das war sehr schön, sehr gesegnet. Und dann sind Matthias und ich ja auch von der und Vinod von der Bundeskonferenz jetzt gerade wiedergekommen, Donnerstagabend. Thorsten Verheyen war auch mit. Und natürlich viele waren dort, circa 1000 geistliche Leiter, hauptsächlich Pastoren, Älteste. War eine sehr gesegnete Zeit mit guten Lobpreisen, Anbetungszeiten und sehr guten Predigten, Vorträgen für Gemeindebau und so weiter. Ja, das war auch sehr intensiv. Außerdem war hier am Freitagabend in unserem Haus auch eine fantastische Veranstaltung. Das hieß Sisters, zu Deutsch Schwestern. Deswegen war ich auch nicht dabei. Die haben mich jetzt gar nicht da gebeten, aber ich sage das einfach mal. Ich habe es natürlich am Rande mitbekommen, was so gelaufen ist. Und es waren viele Frauen hier im Haus. Viele, die Christus schon kennen, manche, die ihn auch noch nicht kennen. Es gab da auch Berührungen durch Gott und auch wohl eine Entscheidung, Christus wieder neu aufzunehmen oder erstmalig. Naja, ihr könnt ja die Frauen mal fragen, die das stemmen, die das leiten, die sich da viel Mühe gegeben haben. Und wenn das nächste Mal ist, gibt es vielleicht noch ein paar mehr Helfer, vorher und nachher. Also die haben das ganz super gemacht hier, laut Bericht. Gut. Befreit zur Dankbarkeit, Abraham, Mensch, so ein alter Mann, der ist in der Bibel ja schon alt und aus unserer Perspektive ist er natürlich jetzt schon steinalt. Auf der anderen Seite ist er, glaube ich, quicklebendig im Himmel, davon gehen wir mal aus, zum jetzigen Zeitpunkt. Und warum predigt man überhaupt über Menschen aus dem Alten Testament? So ist die Brücke nicht doch sehr groß, sehr weit. Ich meine, kulturell ist das immer sehr anders. Der hat nie ein Auto gesehen oder gar gefahren, nie telefoniert, gab es alles nicht. Er hatte Kamele, Zelte. Gut, aber um das mal kurz auf den Punkt zu bringen, diese Menschen auch im Alten Testament, auch im Neuen Testament, was uns ja mit ihnen verbindet, ist, dass sie Kontakt hatten, sofern sie im Himmel sind, haben, mit demselben Gott, an den wir glauben. Was uns mit ihnen auch verbindet ist, es waren Menschen aus Fleisch und Blut, mit einem Herzen, also organisch eins, aber eben auch im übertragenen Sinne so ein Herz, das schlug und das durchs Leben ging, durch Herausforderungen, die kannten Ängste, die kannten Freude, die kannten Begeisterung, die kannten Sorgen, also so das ganze Programm des Menschlichen. Und deswegen können wir so viel lernen von diesen Menschen, was Gott in ihrem Leben getan hat, wie sie Gott erlebt haben, wie Gott sie geführt hat. Und deswegen finde ich es auch immer wieder spannend, auch wenn ich in meiner Bibel lese, bin ich zurzeit in 4. Mose unterwegs, einfach von diesen Menschen zu lesen und natürlich noch viel mehr von demselben Gott zu lesen, der ihnen begegnet ist und der zu ihnen gesprochen hat. Heute ist Erntedank und ich habe auch überlegt, welche Botschaft da gut passt und ich werde über Dankbarkeit jetzt predigen, obwohl das Wort Dankbarkeit, glaube ich, gar nicht auftaucht im Text, aber ein sehr schöner Text über Dankbarkeit, über einen Menschen, der dankbar ist, nämlich Abraham. Unser Ausgangstext befindet sich in 1. Mose Kapitel 14. Und ich lese ab Vers 13, 1. Mose Kapitel 14, ab Vers 13. Es kam aber ein Entflohener und sagte es Abraham, dem Hebräer, der bei den Terebinden Mamres wohnte. Ich glaube, Terebinden sind Bäume. Also wir haben jetzt hier gerade ein paar Begriffe, die für uns nicht so leicht verständlich sind. Des Amoriters, der ein Bruder von Eschkol und Ana war, diese waren Abrahams Bundesgenossen. Als nun Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen sei, es ist sein Neffe, aber im Hebräischen will ich jetzt nicht so tief rein, aber ist manchmal der Begriff Bruder-Neffe, das wird manchmal auch so in eins gesetzt, dass sein Bruder gefangen sei, bewaffnete er seine 318 erprobten Knechte, die in seinem Haus geboren waren, und jagte jeden nach bis dann. Das ist ein Ort. Und er teilte seine Schar nachts auf und überfiel sie mit seinen Knechten und schlug sie und verfolgte sie bis nach Hoba, das zur Linken von Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe wieder, auch Lot, seinen Bruder und dessen Habe, die Frauen und das Volk brachte er wieder. Vers 17. Als aber Abraham von der Schlacht gegen Kedorlaomer, das war ein Herrscher, ein König, und die Könige, die mit ihm waren, zurückkehrte, ging ihm der König von Sodom entgegen in das Tal Schave, das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei, und er war ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde, und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Kurz zu dem Begriff Abraham oder Abraham, der ist später umbenannt worden von Abraham zu Abraham. Nur nicht, dass ihr euch wundert, das ist also jetzt derselbe Kerl hier. Befreit zur Dankbarkeit. Nun, wir schauen uns jetzt mal den Abraham ein bisschen genauer an und schauen hier nochmal hin. Als Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen sei, Lot, jemand, der mit ihm aus dem Land kam, aus dem eben auch Abraham kam, diesen weiten Weg gereist, und er hörte, dass der Bruder gefangen genommen worden sei, der Neffe, der Lot. Und das hat ihn berührt, das hat ihn nicht kalt gelassen. Abraham selber ging es gut, er hatte keine Not, aber der Neffe Lot, der war in Gefangenschaft geraten. Als Hintergrundwissen, Abraham kämpft ja nun gegen diesen Kedorlaomer, also gegen diesen König mit seiner Armee. Und es ist sehr wichtig, um das Ganze zu verstehen, Abraham war eigentlich, es war ein sehr unfairer, ein sehr ungleicher Kampf. Auch wenn er 318 Leute hat, wird uns ja genau hier beschrieben, 318 Männer, die kampffähig waren. Wobei kampffähig muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass der eine gute Armee hatte. Ja, Abraham war ja kein König, der hatte ja zu dem Zeitpunkt kein großes Volk. Und er war auch sowieso kein kriegerischer Mann. Aber er hatte 318, okay, die waren im richtigen Alter, vielleicht so zwischen 20 und 50. Und die sollten jetzt kämpfen. Es waren 318, aber 318 war trotzdem ziemlich wenig im Vergleich zu dem König, gegen den er nun kämpfen sollte. Denn dieser König, das wird in dem vorigen Text beschrieben, der hatte zusammen mit anderen Königen nochmal eine andere Bedrückung irgendwie sich gelöst von einer Unterdrückung, von einer Besetzung, unter der er litt. Also die Situation ist, Abraham wird berührt von dieser Nachricht, der Lot, der ist unterdrückt, der ist gefangen genommen worden, die machen jetzt irgendwas mit dem, und seiner Frau und seinen ganzen Angehörigen und seiner Habe, der Lot, der hatte ja auch Kamele und schon so einiges an Besitztum, Zelte und so weiter. Und der ist jetzt gefangen. Abraham sagt sich, da muss man was machen. Sein Herz spricht. Ja. Wahrscheinlich, das wird uns nicht berichtet, aber wenn es ihm so durch den Kopf ging, dann, und er das mal so abgewogen hat und analysiert hat, hat er sich gesagt, boah, eigentlich keine Chance. Was soll ich denn machen? Aber es lässt ihn eben nicht kalt. Er identifiziert sich mit Lot, mit dieser Not, und er geht in den Kampf gegen diesen König und seine Armee. Und es wird uns einfach schlichtweg berichtet, dass Abraham gewinnt. Er brachte alle Habe wieder, auch Lot, sein Bruder, dessen Habe, die Frauen und das Volk brachte er wieder. Ein wunderbarer Sieg. Und Abraham wusste, das habe ich nicht in meiner Kraft geschafft. Das habe ich nicht mit meinen 318 Leuten da geschafft. Das war nicht, weil ich so toll bin, sondern er wusste ganz genau, da hat mir jemand geholfen. Und zwar derselbe Gott, der auch schon mal zu mir gesprochen hatte, warum ich überhaupt jetzt in der Gegend bin. Nun, diese Episode aus dem Leben von Abraham ist für mich auch wie ein Gleichnis, wie ein Vergleich auf das, was Christus für uns getan hat. Christus ist in diese Welt gekommen und er hat für uns gekämpft. In Johannes 10 wird uns gesagt, in Vers 10 und 11, der Dieb, gemeint ist damit der Widersacher, der Teufel, der Böse, der Urheber des Bösen in dieser Welt, die Quelle des Bösen in dieser Welt. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Aber ich bin gekommen, sagt Jesus, damit sie das Leben haben und damit sie es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Nun, so wie Abraham damals diese feindliche Situation erlebte, dieses Bösartige, dieses, die haben da meinen Bruder gefangen genommen, die unterdrücken den, die haben ihn enteignet, die werden ihn vielleicht umbringen, so ist auch in unsere Welt das Böse eingedrungen. Schon vor langer, langer Zeit. Und vielleicht beschäftigen wir uns damit nicht so gerne, das kann ich auch gut verstehen. Man sollte sich auch nicht zu viel mit dem Bösen beschäftigen, das ist auch gut. Überwindet das Böse mit Gutem. Deswegen sollten wir auf Jesus schauen und ihn anbeten und ihn ehren. Aber das Ganze bedeutet natürlich nicht, dass wir das Böse ignorieren können in dieser Welt. Christus kam in diese Welt. Er wusste, es gibt den Dieb und der hat ganz klare Motivationen. Der hat klare Ziele. Mit dem sollte man nicht verhandeln. Das ist so. Er ist durch und durch böse. Er will stehlen, er will töten und er will verderben. Nun, Christus hätte nicht in diese Welt kommen müssen. Ja, gewöhnen uns da ja auch manchmal dran, weil wir es eben wissen, er hat es getan, aber Christus hätte nicht in diese Welt kommen müssen. Diese Welt, die uns Menschen in einem guten Zustand verloren gegangen ist, durch unsere Schuld, ich sage das jetzt mal ganz einfach, vielleicht sagst du gerade, wieso bin ich daran schuld? Gut, da müssten wir mal ein bisschen tiefer dann so Römerbriefseminar machen und so, aber versuch das mal zu kriegen, dass du auch einen Anteil daran hast. Aber diese Welt liegt im Argen, sagt der Johannes. Argen ist ein anderes Wort für böse. Also das Böse ist in dieser Welt. Und Christus hat das gesehen. Und er hat mitgefühlt. Er hat noch viel mehr mitgefühlt, als Abraham es getan hat. Der ja Lot nicht retten musste. Niemand hat zu Abraham gesagt, Abraham, so, du musst jetzt Lot retten. Nein, Lot war bewegt von seinem Herzen her. Das ist mein Bruder. Und er hat es einfach getan. Und er hat Gottes Hilfe erlebt. Welch ein Vergleich auf Christus. Christus, der uns Menschen gesehen hat in unserer Verlorenheit. Wir sind unter die Räder gekommen, wir sind verloren gegangen, wir sind beeinflusst vom Bösen. Und Christus identifiziert sich mit uns und sagt, die will ich retten. Und ich gehe in diese Welt, die so viel Kälte hat, so viel Zerbrochenheit, so viel Bösartigkeit. Ich gehe in diese Welt. Nun können wir natürlich sagen, ja gut, er war ja Gottes Sohn, er konnte ja einfach kommen und dann mal eben Tabula Rasa machen. Ja, so, wow, der König kommt in Herrlichkeit, mit Glanz. Er ruft seine Myriaden von Engel herbei mit ihren Schwertern. Zack, das Böse ist ausgelöscht. Nun, wir wissen, er hat es zunächst so nicht gemacht. Was ich gerade beschrieben habe, wird ja noch kommen. Aber zunächst hat er es nicht so gemacht. Ich glaube auch aus einem ganz bestimmten Grund. Denn das Größte, was Christus demonstriert, zeigt, warum er gekommen ist, das Größte, was es in Gott gibt, ist seine Liebe. Das ist das Allergrößte. Und das ist auch eine starke Liebe. Und Christus kam in diese Welt hinein. Er hat sich mit uns identifiziert, so nach dem Motto, das sind ja meine Brüder. Und ihr Frauen, reiht euch mit ein, das sind ja meine Schwestern, ja? Nicht in einem allversöhnlichen Sinne natürlich, aber von seiner Leidenschaft her, dass er gesagt hat, ich gehe dahin. Der Dieb schlachtet und stiehlt und verdirbt, aber ich gehe dahin. Und er kam noch nicht mal mit 318 Leuten. In dem Sinne kam er ganz allein. Natürlich, gefüllt vom Heiligen Geist und mit einer wunderbaren Beziehung zum Vater. Das war ja sein Schlüssel, das war ja überhaupt das, warum es dann auch funktioniert hat und geklappt hat. Aber mal so von der Leidenschaft her, vom Herzen her, dürfen wir so dankbar sein, dass Christus nicht gesagt hat, naja, die haben es halt vermasselt. Ne? Die hatten alles, Garten Eden, das war die Fülle, das war der Reichtum, das war herrlich, das war bunt. Na gut, eine Sache nicht, daran sollte man ja eben auch freiwillig Gott seine Liebe zeigen können, indem man sagt, okay, das eine, das darf ich nicht, okay, das mache ich nicht, weil ich liebe dich. Aber das haben die Menschen gemacht, das haben wir gemacht. Und so wäre es eine völlig gerechtfertigte Reaktion gewesen, von Gott, von Jesus, vom Vater zu sagen, alles war bereit, sie haben uns gezeigt, sie wollen es nicht. Aber Christus ist nicht so. Christus ist nicht so. Und er ist es bis heute nicht so. Ich weiß nicht, wer hier heute sitzt und denkt, ach, ich habe es vermasselt, ich habe es nicht geschafft, ich habe es schlecht gemacht. Ich rede jetzt von den Dingen, die mehr so im Verborgenen geschehen, ja, die wir nicht sonntags morgens hier wahrnehmen. Ich habe es nicht hingekriegt. Christus kommt, identifiziert sich mit uns. Und so wie wir von Abraham nicht lesen, dass er sagt, ach Mann, der blöde Lot und ich habe schon immer gewusst, naja, jetzt muss er mal die Suppe auslöffeln. So, genauso ist Christus oder noch viel mehr natürlich, wenn schon ein Mensch wie Abraham, dass Christus sagt, ich komme, ich rette, ich helfe. In Hebräer 2, Vers 11 heißt es, so haben nun Jesus und alle, die er heiligt, denselben Vater. Deshalb schämt sich Jesus nicht, sie seine Brüder zu nennen. Ich liebe diesen Vers. Jesus schämt sich nicht, mich seinen Bruder zu nennen. Ich denke, boah, geht gar nicht. Jesus, du der Vollkommene, nie gesündigt, perfekt, so liebevoll, dienend, geduldig. Und er sagt zu mir, Bruder. Was für eine Verbindung, ja? Was für eine Identifikation. Er sagt es auch zu dir. Er sagt Schwester zu dir, so du eine Frau bist. Er schämt sich nicht. Ich weiß nicht, wie es dir da so geht, aber manchmal schämt man sich, oder? Nee, das will ich jetzt nicht erzählen, da schäme ich mich. Erzählt man es vielleicht seinem besten Freund. Ist auch gut so. Vielleicht dann auch nochmal ein Gebet zusammen. Eine Beichte. Auch wenn wir das jetzt nicht im katholischen Sinne meinen, aber ein Bekenntnis der Sünde und eine Befreiung. Christus schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht eine Befreiung? Ist das nicht etwas, boah, wenn der zu mir steht, das ist ja, boah, wenn der zu mir steht, was kann uns das auch stark machen, auch im Bereich der Menschenfurcht? Ja? Wie oft sind wir eingeschüchtert von anderen Menschen? Entweder weil die so viel besser sind, so viel toller, so viel was, viel mehr Geld haben oder was. Gut, das denken wir alles nicht. Ihr nicht, also ich vielleicht manchmal. Es gibt so viel Scham. Ja? Und wir schämen uns manchmal für andere Leute, oder? Fremdschämen nennt man das heute. Boah. Hat das Gefühl, nee, also übrigens, dass ihr alle wisst, ich gehöre da nicht zu. Sind doch manchmal so Gedankengänge. Christus schämt sich nicht, uns Bruder zu nennen. Er redet hier von denen, die sich auch entschieden haben, natürlich, in seinen Bund zu gehen und mit ihm zu leben. Um das nochmal klarzustellen, das ist nicht die Verbrüderung mit der Welt, mit allen Menschen auf dieser Welt, das ist nicht gemeint. aber mit allen, die ihn als Herrn und Christus erkannt haben, die Vergebung ihrer Schuld durch sein Blut haben. Aber die dann auch alle. Und da gibt es auch nicht Abstufung. Ja? Jesus sagt nicht so, ja, also das sind meine Brüder, so die so ganz tollen. Ja? Und übrigens, da unten, da gibt es noch welche, die gehören auch zu mir, so, aber die müssen erst noch ganz viel lernen. Die sind das noch nicht. Nein, unterschiedslos. Alle, er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Was für eine Stärke. Wenn wir aus dieser Beziehung leben, wenn wir so mit Christus unterwegs sind, gehören wir mit zu den freiesten Menschen auf diesem Globus. Das stimmt sogar für unsere verfolgten Geschwister, die äußerlich riesige Not leiden. Aber woher haben sie die Kraft? Wieso gehen sie weiter? Weil Christus ihnen so eine Nähe schenkt, dass sie wissen, Christus, er ist mein Leben, er ist mein Befreier. Den Sieg, den Abraham errungen hat, da haben wir gerade so ein bisschen drauf geschaut schon. Hier nochmal ein Vers zu dem Sieg, den Christus für uns errungen hat. Johannes 19, Vers 30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und er übergab den Geist. Gut, auf den Essig gehe ich jetzt nicht ein. Das ist auch nochmal ein interessantes Thema. Aber Jesus ist am Kreuz. Und wir haben ja viele wichtige, bedeutende Worte, was er da ausgesprochen hat. Eines ist, es ist vollbracht. Und dann stirbt er sein Leib und er lässt sich in die Hand Gottes fallen. In dem Wissen, dass jetzt das einsetzt, was der Vater ihm gesagt hat, was in den Schriften überliefert ist, was bereit da ist und was er als Jude natürlich alles auch gelebt hat und gelesen hat. Es ist vollbracht. Was ist denn vollbracht? Drei Dinge sind vollbracht. Die Verheißung auf den Messias, die Verheißungen Gottes auf den Retter Christus sind vollbracht in diesem Moment. Propheten haben Jahrhunderte vorher geweissagt auf ihn, haben Jesaja und Jeremia und das ganze Alte Testament ist voll von Verheißungen auf den Christus, auf den Messias, auf den Retter, der kommen wird. Und jetzt ist es vollbracht. Da sind ja lange Dimensionen, Jahrhunderte. Ja? Und jetzt ruft er aus, es ist vollbracht. Etwas Zweites ist vollbracht. Der alte Bund, das Alte Testament, der alte Bund, das Volk des alten Bundes, hatte gute Weisungen. Wir nennen das auch Gebote oder wir nennen das Gesetze. Im Hebräischen ist übrigens das Wort Gesetz, kann man auch übersetzen mit Weisungen. Also das waren gute Weisungen ihres Gottes für das Leben. Was sie tun sollten, was sie nicht tun sollten. Die 10 Gebote ist das bekannteste, aber dann gibt es noch jede Menge andere Gebote. Das ist das, wo es manchmal ein bisschen mühsam ist bei dem Bibellesen. Nun ist es so, dass Christus auch die Vollendung dieses Gesetzes ist. Er hat das erfüllt, er hat das gelebt und er hat nicht gesündigt. Er hat kein Schweinefleisch gegessen. Das ist eines dieser Gebote. Und da gab es viel mehr noch im Alten Testament und im Alten Bund. Ursprünglich auf jeden Fall gegeben als gute Weisungen für das Leben eines Volkes, das damals gelebt hat, teilweise durch die Wüste gewandert ist, auf jeden Fall nicht so hygienische Vorschriften hatte, wie wir heute kennen, gar nicht so Möglichkeiten und. Regelungen für die Gottesbegegnungen, ein Zelt mit Vorhof und so weiter und wie man den Gott begegnet in Heiligkeit und Reinigungsgebote, jede Menge Reinigungsgebote. Ursprünglich auch alles gut gedacht, gut gemeint. Manchmal dann zu einer kalten, herzenshärtigen Gesetzlichkeit irgendwie verkommen. Nicht, was Gott sich damit eigentlich gedacht hatte. Das Interessante ist, dass es von Jesus auch heißt, er ist die Erfüllung dieses Gesetzes. Und Erfüllung heißt ja auch, dann sind das ja auch nicht mehr unsere Gesetze, oder? Wer hat gestern Schweinefleisch gegessen? Oder letzte Woche? Und? Schlechtes Gewissen? Gut, man könnte jetzt darüber diskutieren, ob es das gesündeste Fleisch ist. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber jetzt mal von dem, darf ich das? Weil, und ich glaube ja an Gott. Und darf ich das? Ja. Christus hat alle Speisen für rein erklärt. Mal lesen im Neuen Testament. Er hat das Alte erfüllt, mit ihm kommt das Neue, der neue Bund. Das Neue Testament. Und von daher sind wir nicht unter den ganzen Gesetzen des Alten Testamentes. Wir sind natürlich immer noch unter Gesetzen, unter dem Gesetz Christi, wie es die Schrift sagt. Und ich sage mal so ganz einfach, ganz platt, nur die 10 Gebote sind schon gut. Du solltest keinen umbringen und du solltest auch nicht lügen. Christus hat ja zu vielen Geboten auch nochmal was erklärt. Und hat auch aus den wichtigen Dingen die Schärfe überhaupt nicht rausgenommen. Dass er das Gesetz erfüllt hat, heißt es nicht, jetzt alles viel leichter. Na, sehe ich nicht so. Ihr Männer, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Oh, oh. Ist kein leichtes Gebot. Wie Christus die Gemeinde. Das geht nur mit ganz viel Gnade. Aber eine Menge der Gebote sind wirklich erledigt für uns. Ich sage das mal aus dem Grund, weil mir so vor einigen Wochen sagte mir jemand, der noch nicht so lange Christ ist und der sein Altes Testament las, ein eifriger Christ, der das Alte Testament las und dann sah, wie sein Schwiegervater, glaube ich, war es, Schweinefleisch auf den Grill legte. Und er sagte, nimm das Schweinefleisch darunter, das dürfen wir nicht essen. Ich möchte ausdrücklich sagen, mir gefällt das, wenn jemand so eifrig ist, noch nicht lange im Glauben und er liest die Bibel, auch ruhig das Alte Testament und er sagt, boah, das dürfen wir nicht. Also vom Herzen her gefällt mir das. Aber natürlich ist es auch gut, wenn wir dann lernen, was ist denn wirklich Gebot für uns heute im Neuen Testament, im Neuen Bund, den wir mit Christus geschlossen haben in der Taufe und was müssen wir auch nicht tun, sind wir befreit, ja. Wir müssen keine Geländer bauen auf unsere Dächer. Ja. Man kann natürlich überlegen, was ist der Sinn dahinter und habe ich vielleicht was Vergleichbares, das sollte ich dann auch tun. Aber jetzt mal ganz wörtlich genommen, nein, du musst kein Geländer auf dein Dach bauen. Obwohl das im Alten Testament steht, Wort Gottes. Christus hat das erfüllt. Mit ihm hat der neue Bund angefangen, das Neue Testament. Ganz viel Freiheit und der Kern ist, liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich sage da auch gern zu, wie dich selbst, da ist auch drin und lass dich lieben. Empfange Liebe, sei auch offen dafür, wenn man dir mal was Gutes sagt. Das Dritte, was Christus auch erfüllt hat, als er rief, es ist vollbracht und das ist wahrscheinlich das Größte und Wichtigste von dem Ganzen. Er hat den kompletten Preis bezahlt für unsere Sünde. Er hat bezahlt für deine Sünde. Manchmal tun wir uns hier an dem Punkt ein bisschen schwer. Wir sagen, ja, wir müssen ja nicht vollkommen sein. Das stimmt auch. Das würden wir auch nicht schaffen. Aber ich möchte mal sagen, wenn wir das zu viel so immer runterleveln, versteht ihr, wenn du so, ach, ist auch okay und kann es auch so sein und auch gut. Ich sag mal, das kann sich so weit hin entwickeln, dass du irgendwann zu einem Punkt kommst, wo du sagst, nö, ist alles gut, so wie ich bin, ist gut und Gott ist ja gut und er ist ja Liebe und ich kann machen, was ich will und der liebt auch alle Menschen und dann wird's auch total schief. Wenn wir sagen, wir müssen nicht vollkommen sein, und wir beziehen das auf unsere Begegnung mit Gott, dann ist das nur die halbe Wahrheit. Um dem heiligen Gott zu begegnen, müssen wir rein sein. Weil er ist heilig. Gott zu begegnen, müssen wir rein sein. Das Abendmahl nehmen, müssen wir rein sein. Wenn wir unrein sind, können wir nicht dem heiligen Gott begegnen. Weil das hat sich nicht verändert. Seine Liebe und seine Heiligkeit ist beides da, immer. Wenn wir undankbare Menschen sind, dann ist das Sünde. Wenn wir Gott nicht danken, dem Schöpfer, ist das Sünde. Und das kann ich jetzt auch allgemein sagen, auch wenn du kein Christ bist. Wenn du deinem Schöpfer nicht dankst, ist das Sünde. Ja, ich glaube gar nicht an Gott. Okay. Deine Entscheidung. Wir sind hier in der Kirche. Und ich sage mit Überzeugung, du hast einen Schöpfer. Und dass du lebst, hat mit ihm zu tun. Ja, auch mit deinen Eltern, aber es hat ganz viel mit ihm zu tun. Dass du atmest, hat mit ihm zu tun. Dass du jetzt gerade atmest, hat mit ihm zu tun. dem heiligen Gott zu begegnen, geht eben nur mit Christus. Und das ist unsere Rettung. Das Abendmahl haben wir alle gerade gefeiert, weil wir durch Christus rein sind. Und weil Gott in seiner großen Gnade auch sagt, es genügt mir, wenn du deine Sünden bekennst, die dir bewusst sind. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns. Was kommt dann? All unsere Schuld, all unsere Ungerechtigkeit. Alle. Ich finde das so genial. Wenn wir, weißt du, Gott sieht das Herz an. Wir sagen, Gott, ja, vergib mir. Mir ist auch bewusst das und das. Entschuldigung. Er weiß doch, wie wir sind, wie schwach wir sind. Und es geht nicht darum, dann alles aufzulisten. So, ja, liste das auf, was dir bewusst ist. Und bekenne das. Und Gott vergibt uns. Gott sieht uns durch Christus. Und durch Christus sind wir dann vollkommen vor ihm, weil er das gemacht hat. Und deswegen sollten wir ihm danken. Ich glaube, der Lot hat dem Abraham gedankt damals. Ich glaube schon. Der wusste, ausweglos, vorbei, mein Leben ist zu Ende. Abraham hat sich mit ihm identifiziert. Abraham hat es gewagt. Er ist hin, durch Gottes Hilfe und Gnade gerettet. Genauso ist Christus für uns. Wir sind Lot, Christus wie Abraham. Wir brauchten Rettung. Wir konnten das nicht. Aber Christus ist gekommen, vollbracht. Er hat den Preis bezahlt. Er hat die ganze Sünde, die ganze Schuld auf sich genommen. Deswegen dieser jämmerliche, erbärmliche, grausame Tod am Kreuz. Ich weiß, dass manche wirklich Probleme haben damit. Und man kann das ja auch gedanklich nachvollziehen. Dreieinigkeit und irgendwie, was ist denn das für ein Gott? Und sein Sohn muss leiden und was ist denn das? Ich hätte gern so einen Gott, so einen Strahlegott einfach. Immer nur siegreich, immer nur mächtig, alles nur stark. Ja, so ist unser Gott auch. Aber unser Gott hat seinen Sohn gesandt und Jesus hat sich senden lassen, um an diesem Folterinstrument, das wir hier auch dekorativ an der Wand hängen haben, an diesem Folterinstrument der Römer, hat hinrichten lassen, gelitten bis zum Ende. Und warum? Wegen uns. Einzig und allein. Wegen uns. Nicht wegen ihm selbst. Wegen uns. Und sein Blut ist unsere Gerechtigkeit. Sein Sterben ist unser Freispruch. Wir haben Freimütigkeit vor dem Thron Gottes. Wir dürfen zum Thron Gottes gehen. Du darfst zum Vater gehen. Ich habe eben gerade ein bisschen gepiekst an deinen Schwächen und Unvollkommenheiten. Aber warum mache ich das? Nicht um dich zu beschämen, nicht um dich klein zu machen, aber um Christus groß zu machen. Um Jesus groß zu machen in unseren Herzen. Denn Jesus Christus ist es, worum es geht. Und dass wir ihm danken und dass wir sagen, wegen dir und nur wegen dir darf ich zu Gott, dem Vater, wie ich bin. Ja, denn du bedeckst ja meine Schuld. Und deswegen mit Freimütigkeit und Freude zum Vater. Fröhlich das Abendmahl feiern, wisst ihr? Ich denke manchmal so, ja, was denkt Jesus so? Der hat das ja mal eingesetzt. Und warum hat er das gemacht? Damit wir uns freuen daran. Ja, aber ich habe doch noch Fehler und Schwächen. Ja, genau, aber dafür hast du ja Christus. Wenn du dich auf ihn berufst, er bedeckt deine Schuld, deine Sünde und du bist frei. Gerecht gesprochen. Ja, du bist gerecht gesprochen. Christus ist dein Retter und er ist auch der Richter. Und der Richter sagt Freispruch. Und warum Freispruch? Ja, weil ich habe schon bezahlt. Da ist ja keine Schuld mehr. Ja, ich weiß nicht, wie dein Girokonto gerade aussieht. Vielleicht ein bisschen im Roten, Schuld. Oder einfach mal nur reindenken. Boah, finanzielle Schuld ist unangenehm, sehr unangenehm. Da ist Druck, da gibt es eine Bank, die will Geld. Oder vielleicht hast du es dir geliehen von einem anderen Menschen. Du denkst, oh, ich dem begegne, der hat mich in gewissem Sinne an der Hand. Wenn der sagt, Geld zurück, oh, muss ich es irgendwie machen. Genauso ist es mit der Schuld vor Gott. Schuld vor Gott bedrückt. Und deswegen trauen sich auch viele Menschen gar nicht zu Gott, weil sie Christus nicht kennen oder weil sie von Christus gehört haben, aber es nicht glauben von Herzen. Christus, danke, wegen dir gehe ich zum Vater jederzeit, wenn ich will, und ich danke dem Vater, und Christus ist es. Abraham hat eine tiefe Gottesbegegnung, dann noch. Ich sage jetzt mal nicht, weil er dem Lot geholfen hat, aber ich möchte mal auch nicht ausschließen, dass gerade Menschen, die sich auch investieren, die anderen helfen in einer gewissen Selbstlosigkeit, die es im Vertrauen auf Gott tun, dass Gott auch nochmal eine besondere Begegnung für sie hat. Gott tief zu begegnen. Also diesen Text, macht das mal in den Kleingruppen, lest das nochmal in Ruhe, was der Abraham hier für eine Offenbarung bekommt von Gott. Was für ein Geschenk. Das war ja lange vor Christus. Hier ist Abendmahl drin. Hier ist Segen drin. Hier ist irgendwie wie so ein Schatten auf Christus hin, ja? Also Schatten jetzt nicht im negativen Sinne, sondern ein Schatten ist, ja? Wenn du einen Schatten siehst, ja? Dann ist das ja nicht nix. Das ist ja was, so, ja. Wenn du so einen Schatten siehst von einem Menschen, dann weißt du, in Kürze, dann kommt er. Dann ist der auch da. Ja. So wie etwas, was so vorläuft. Gut, könnt ihr Hebräer auch noch lesen. Total spannend, was hier er für eine Begegnung hat und dann jetzt zielgerade. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Abraham gab ihm, diesem Priester Melchisedek, der irgendwie für Christus steht, sage ich mal ganz vereinfacht, für Gott natürlich steht, er gab ihm den Zehnten von allem. Ich habe mal dieses gab ihm rot gemacht. Es ist heute keine Predigt über den Zehnten, wenngleich ich überzeugt bin vom Zehnten. Ein guter Modus, gute Sache. Es ist halt so einfach zu sagen, naja gut, ich muss nicht mehr den Zehnten geben, gehört ja eh alles Gott und ich mache das, wenn ich mich so danach fühle. Naja, wie ist das mit dem danach fühlen? Ne? Dann fühlt man sich öfters, glaube ich, gar nicht danach zu geben, weil immer noch so viel Monat ist am Ende des Geldes. So, meine Entscheidung ist schon lange, seitdem ich das in der Schrift erkannt habe, es ist nicht mehr das Gesetz. Ja, wie im Alten, es ist nicht das Gesetz, dass ich den Zehnten geben muss, aber es ist für mich eine gute Richtschnur. Und da schlage ich den Pflock ein, ich gebe meinen Zehnten. Weil Gott gut ist, weil er mein Retter ist. Abraham gab den Zehnten. Aber nimm einfach diesen Gedanken mit, Abraham gab. Er gibt. Er gibt Gott. Was gibst du Gott? Aus Dankbarkeit. Dafür, dass Abraham, sprich Christus, dich befreit hat, sich mit dir identifiziert, dich so sehr liebt. Was gibst du Gott? Ich bin so begeistert, dass wir so einen Gott haben. Dass es nicht irgendwie heißt, naja, er gibt uns. Und er ist total daran uninteressiert, ob wir irgendwas geben. Das wäre furchtbar, ja? Das wäre so Einbahnstraße, so. Das wäre so, ja, er segnet mich, aber schade, ich habe keine Beziehung, ich kann ihm nicht geben. Ich kann nicht. Was geben wir Gott? Können wir Gott etwas geben? Gut, natürlich ist er allgenügsam und er hat alles und er ist alles, aber er freut sich, wenn man ihn liebt. Das empfängt er auch. Dafür hat er uns geschaffen. Du kannst ihn lieben. Wie liebt man ihn? Durch Gebete, durch Danke, durch Bibellesen, bin ich sehr von überzeugt. Das ist eine Liebe zu Gott, wenn wir in seinem Wort lesen. Natürlich auch finanzielle Spenden, Opfer, ja. Anderen Menschen Gutes tun, etwas verschenken, weil man selber so beschenkt ist. Dankbarkeit in aktiver Form, aktiv gelebte Dankbarkeit. Abraham gab, er war berührt, Gott hat mir geholfen, ich hätte die Schlacht sonst nicht gewonnen. Und er gab. Und er gab. Und er wuchs weiter in seiner Beziehung zu Gott. Und den Gedanken möchte ich uns mitgeben heute am Erntedanktag. Lass uns dankbare Menschen sein. Wir haben allen Grund dazu. Wir haben allen Grund dazu. Und ich weiß, manchmal fühlt man sich gar nicht danach. dann denk ans Abendmahl, denk ans Kreuz. Dann hast du immer einen Grund zu danken, wirklich. Immer einen Grund zu danken. Amen. Und noch ein Lied singen.